Zwei Frösche fielen in einen Randtopf. Sofort realisierten sie, dass sie ertrinken würden. Am Anfang strampelten sie wie wild im Rahmen herum und vielleicht doch noch den Topfrand zu erwischen, am Topfrand zu gelangen. Aber vergebens, sie kamen nicht vom Fleck, alles schien hoffnungslos. Einer von ihnen sprach aus, ich kann nicht mehr. Hier kommen wir nicht raus und wenn ich sowieso sterben muss, wüsste ich nicht, warum ich noch länger mich abstrampeln sollte. Welchen Sinn kann es schon haben, aus Erschöpfung im Kampf für eine aussichtslose Sache zu sterben? Sagte es, ließ das Paddeln sein und ging schneller runter, als man gucken konnte. Buchstäblich verschluckt vom dickflüssigen Weiß. Der andere Frosch von hartnäckiger Natur, vielleicht auch nur ein Dickkopf, sagte, keine Chance, aussichtslos, aus diesem Topf führt kein Weg heraus. Trotzdem werde ich mich dem Tod nicht einfach so ergeben, sondern kämpfen, bis zum letzten Atemzug. Bevor mein letztes Stündlein nicht geschlagen hat, werde ich keine Sekunde verschenken. Er strampelte weiter und paddelte Stunde um Stunde auf derselben Stelle, ohne vorwärts zu kommen. Und von all dem Strampeln und die Beinchen schwingen, paddeln und treten, verwandelte sich der Rahm allmählich in Butter. Überrascht machte der Frosch einen Sprung und gelangte zappelnd auf den Rand des Topfs. Von dort aus konnte er fröhlich, quakend und erschöpft nach Hause hüpfen. Es kann sich auszahlen, wenn man nicht zu schnell aufgibt. Manchmal ereignen sich unerwartete Lösungen, wie bei diesem Frosch, der ohne Aussicht auf Erfolg weiterkämpft. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Frau, die diesen Kampfgeist zeigte. Sie gab beim ersten Rückschlag nicht auf, obwohl alles, wirklich alles hoffnungslos erschien. Sie kämpfte einfach weiter. Es gelang ihr von Jesus etwas abzuringen, das ihr eigentlich gar nicht zugestanden wäre. Ja, Jesus reagiert meistens sehr überraschend, wenn er Menschen begegnet, und das sehen wir heute in dieser Begebenheit, dass Jesus einer kämpferischen Frau begegnete. Wir lesen, was damals vor sich ging, im Matthäusevangelium, Kapitel 15. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr Sohn Davids, habe Barmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfülle doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir, hilf mir. Jesus wehrt ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Das sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund.
War es das der Text, oder?
Es war hinterher mit Schalten. Ist das möglich? Ja, nur egal, jetzt bin ich am richtigen Ort. Jesus verließ ausgesprochen selten die jüdischen Gebiete. Einmal ging er trotzdem
nach Syrien, hier Tyrus,
die Gegend von Tyrus und Sidon. Jesus wollte sich zurückziehen, vermutlich um sich etwas zu erholen. Aber Jesus war weit über die Grenze Israels hinaus bekannt. Jedenfalls erkannte ihn eine kananäische Frau aus jener Gegend, deren Tochter schwer erkrankt war. Sie lief Jesus hinterher und flehte, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Und obwohl Jesus sie hörte, ignorierte er diese Frau. Jesus gab ihr keine Antwort. Da schrie eine Frau um Hilfe und Jesus kümmert sich nicht um sie. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Das ist doch gar nicht typisch für Jesus. Ja, eigentlich ist das ein Skandal. So haben wir uns Jesus nicht vorgestellt. Doch diese Frau lief Jesus nach und schrie unbeirrt, lauthals und endlos, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Sie hören nicht auf zu schreien. Den Jüngern wurde das langsam zu lästig. Wer hat schon gern jemand, der im Nacken, einem Nacken sitzt und ständig in die Ohren brüllt? Die Jünger hatten kein Mitleid mit dieser Frau. Aber sie wollten dieses lästige Geschrei loswerden und deshalb baten sie Jesus, Jesus, erfülle doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Setz doch diesem Geschrei einmal ein Ende. Ist doch für dich ein Klacks, sie einfach gesund zu machen. Du hast schon so viele geheilt. Heil sie doch einfach, dann haben wir Ruhe. Wir ertragen das nicht mehr. Das nervt uns. Aber Jesus interessiert das Problem seiner Jünger nicht. Er wollte dieser Frau nicht helfen, weil er seinem Auftrag verpflichtet war. Und so erklärte er seinen Jüngern, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Diese Frau gehörte nicht zum Volk Israel. Deshalb wollte Jesus ihre Bitte nicht erfüllen. Jesus ist der Messias, der Retter für das Volk Israel und vom Schöpfer zum Volk Israel gesandt. Das ist der Grund, weshalb Jesus die Grenzen Israels sehr selten überschritten hatte und wann, dann nur für kurze Zeit. Er wurde zum Volk Israel gesandt und dort wollte er sich durch Wundertaten als Sohn Gottes zu erkennen geben. Vermutlich hörte diese Frau, was Jesus seinen Jüngern sagte, aber sie ließ davon sich nicht beeindrucken. Ihr war es eigentlich egal, ob der Wirkungskreis von Jesus eingeschränkt war oder nicht. Sie wollte, dass ihrer Tochter geholfen wird. Sie wollte es nicht einfach klein beigeben und aufgeben. Sie lief Jesus nach, holte ihn ein und warf sich vor ihm nieder und flehte, Herr, Herr, hilf mir, hilf mir. Aber Jesus blieb hart. Sie hatte keine Chance. Er ließ sie mit den Worten abblitzen, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Knallhart. Jetzt müsste der Frau klar geworden sein, dass es unmöglich war, von Jesus Hilfe zu bekommen. Er ließ sich von seiner Sendung zum Volk Israel einfach nicht ablenken. Er hielt an seinem Auftrag fest. Jesus erlaubte auch seinen Jüngern nicht, als er sie aussandte, die Grenze Israels zu überschreiten. Er warnte sie, setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels. Den Auftrag, den die Jünger zu erfüllen hatte, galt nur für Israel. Jesus wüsste, würde er sein Wirken auf heidnische Gebiete ausweiten, könnte er seinen Auftrag nicht mehr erfüllen. Einerseits würde er von den Menschen in der Gegend von Tyrus, wenn er dort anfangen würde, überrannt, was aber noch viel schlimmer wäre. Er würde dadurch seine Sendung als Messias, der zum Volk Israel gesandt ist, unkenntlich machen. Die Juden könnten in ihm nicht mehr den Messias erkennen, den die Propheten angekündigt hatten. Wie hätte Israel erkennen können, dass Jesus der Messias ist, wenn er sein Wirken auf alle Völker ausgedehnt hätte? Ja, wenn wir das so bedenken, dann können wir das schon ein bisschen verstehen, aber trotzdem befremdet uns das doch irgendwie, dass Jesus gegenüber dieser Frau so abweisend sich verhält. Wie konnte er nur so schroff sein? Warum erbarmt er sich nicht über diese armen Frau, Auftrag hin oder her? Was wir hier sehen, will uns nicht so recht gefallen. Wir haben lieber einen Jesus, der immer verfügbar ist, der sofort auf jede Bitte eingeht. Einer, der uns die Wünsche erfüllt, ja, der sie uns sogar von den Augen abliest. Aber eben, Jesus lässt sich nicht einfach in unsere Vorstellungen und Wünsche hineinpressen. Es tut uns eigentlich sogar gut, wenn wir an diesem Beispiel sehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir mit Jesus in Verbindung kommen können. Das nehmen wir heute so als selbstverständlich, weil wir in christlichen Ländern leben, aber eigentlich ist es nicht selbstverständlich, dass wir als Heiden in Beziehung zu Jesus kommen können. In einer Diskussion erklärte ein junger Mann, ich habe an Gott kein Interesse. Das ist eine typische Äußerung von Menschen, die nicht wirklich begriffen haben, wer Gott der Schöpfer ist. Sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Gott an ihnen Interesse haben müsste und sie meinen, wenn sie dann vielleicht einmal Interesse hätten, dann müsste Gott dann bereitstehen. Ist ja ein Gott der Liebe. Der kann ja gar nicht anders. Menschen, die so denken, denen müsste man sagen, es ist überhaupt nicht wichtig, ob du Interesse hast an Gott. Die Frage, die du eigentlich klären müsst, ist eine ganz andere. Ist nämlich die Frage, ob Gott Interesse an dir hat. Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob ich Interesse an ihm habe, sondern ob ein Gott da ist, der an mir Interesse hat. Das ist die entscheidende Frage. Diese kananäische Frau zeigte Jesus unmissverständlich, dass er kein Interesse an ihr hat. Sie gehört nicht zum erwählten Volk Gottes. Sie war nicht sein Auftrag. Es war nicht sein Auftrag, ihr zu helfen. Und er erklärt ihr den Unterschied zwischen dem Volk Israel und den Heiden mit einem nicht sehr schmeichelhaften Bild. Die Israeliten sind die Kinder und die Heiden sind die Hunde. Also, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Wie Jesus hier reagiert, mag uns irritieren, aber es ist vielleicht auch heilsam für uns. Denn Gott ist Gott. Und niemand wird je über Gott verfügen können. Gott selbst entscheidet, über wem er sich erbarmen will. Gott kann schweigen, wenn er will, und er tut damit nichts Unrechtes. Gott kann Nein sagen, wenn er will. Gott kann uns schreien lassen, wenn er will. Gott ist Gott. Auch wenn wir aufbegehren wollen, Gott ist und bleibt Gott. Und umso größer ist das Wunder, dass er sich uns Menschen zugewandt hat. Das ist Gnade. Denn kein Mensch kann die Zuwendung Gottes verdienen, erarbeiten oder erzwingen. Und genau diese Begebenheit zeigt uns, wie groß das Wunder ist, dass Gott sich über uns Heiden erbarmt hat, dass er sich den Heiden zugewandt hat. Unglaublich groß ist seine Gnade und es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Nun, das wäre eine eindeutige Abfuhr für diese Frau. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus ihr helfen würde, war bei null. Ich hätte vermutlich aufgegeben und mich enttäuscht zurückgezogen. Und ich nehme an, vielleicht auch einige von euch. Ich hätte mal gedacht, okay, er will jetzt einfach nicht. Doch diese Frau gab nicht auf wie jener Frosch. Sie strampelte weiter und geistesgegenwärtig antwortete sie, das stimmt, Herr. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Ist das nicht verblüffend? diese Reaktion. Sie ließ nicht locker. Ihr Verhalten erinnert mich an den Kampf Jakobs mit Gott, als Gott ihn aufforderte, ihn loszulassen, krallte sich Jakob noch fester an ihn und schrie, ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Mit aller Kraft klammerte er sich an Gott. Und dann segnete ihn Gott. Er gab ihm den Namen Israel. Vielleicht sind wir manchmal etwas zu anständig, zu taktvoll, um wirklich an etwas festzuhalten. Vielleicht liegt das auch an unserer Mentalität. Umso wichtiger ist es, dass wir von Jakob und von dieser Frau lernen, nicht aufzugeben. Gott liebt offensichtlich solche Kämpfer. Selbst wenn Gott im ersten Moment nicht auf uns zu reagieren scheint, Gott lässt es sich gefallen, dass wir insistieren und er ist bereit, auf unsere Wünsche einzugehen. Gott möchte vielleicht manchmal wissen, wie ernst uns das ist. Natürlich muss man diesen Kampf richtig führen. Paulus sagte dem Timotheus einmal, wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Und diese Frau hat sich an mindestens 3 wichtige Regeln gehalten, ganz unbewusst hat sie befolgt und die möchte ich mit euch anschauen. Erstens, anerkannte sie Jesus, was ich persönlich sehr erstaunlich finde, als Messias der Juden. Das ist eine kananäische Frau. Jesus ist nicht auf dem Boden Israels. Und sie erkennt ihn als den Messias der Juden. Sie sagt, Herr, du Sohn Davids. Das ist die Bezeichnung des Messias. Und hat gefragt, bist du der Sohn Davids? Haben sie ja immer gefragt in Israel. Oder bist du der Prophet? Das sind immer die Fragen nach dem Messias. Sie musste wissen, dass der Retter aus dem Geschlecht Davids hervorgehen musste. Sie sah in Jesus nicht einfach einen Wunderheiler, sondern den angekündigten Retter für das jüdische Volk und schlussendlich für alle Menschen. Wobei ihr nicht unbedingt klar gewesen sein musste, dass Jesus der Retter für alle Menschen ist. Aber sie spricht ihn richtig an und anerkennt ihn, bewusst oder unbewusst, als Sohn Gottes. Diese Frau wusste, an wen sie sich wandte. Ein so direktes Bekenntnis hörte Jesus von den Juden praktisch nie. Ihr werdet im Neuen Testament, in den Evangelien kaum einen Jude finden, der Jesus anspricht als den Sohn Davids, sondern sie fragen höchstens, bist du der Sohn Davids? Und hier ist eine kananäische Frau, die sagt, du Sohn Davids. Und zweitens akzeptierte sie ihre Stellung. Jesus sagte, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Diese Frau hätte sich über diese diskriminierende Bemerkung grün und grau ärgern können. Heute würde man Jesus des Rassismus bezichtigen. Sie hätte sich beklagen können, dass er ihr das so direkt sage und sie damit in ihre Würde verletzen würde und schließlich das ganze Volk, ihr ganzes Volk herabwürdigen würde. Doch diese Frau akzeptierte ihre Stellung, die Jesus ihr gab. Sie gehörte nicht zum Volk Israel. Und sie wusste, dass sie deshalb kein Anrecht auf Hilfe hatte. Sie gab Jesus in seine Beurteilung Recht und antwortete, das stimmt, Herr, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Das ist doch eine ganz erstaunliche Antwort. Was für eine kluge und demütige Frau. Wie heilsam wäre es für viele Menschen, wenn sie bereit wären, das Urteil Gottes über ihrem Leben anzunehmen, statt sich immer dagegen zu wehren. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Doch viele Menschen ärgern sich lieber darüber, dass die Bibel sagt, dass wir alle Sünder seien. Was? Wir Sünder? Wir sind doch gute Menschen, wir haben doch einen guten Kern in uns. Wir sind doch gut. Schön wäre das, wenn wir gut wären. Wenn der Mensch gut wäre, Wenn das stimmen würde, dann garantiere ich euch, dann würde unsere Welt ganz anders aussehen. Es gäbe keine Kriege, es gäbe keine Verbrechen, wir bräuchten keine Polizei, wir könnten auf die Gerichte verzichten, es gäbe keinen Missbrauch, es gäbe keinen Menschenhandel. Ich könnte noch unendlich aufzählen, wenn der Mensch im Kern gut ist. Dann hätten wir alle diese Probleme nicht. Doch die Wirklichkeit ist eine andere. Jeder ist ein Sünder und Paulus sagt über uns Menschen, sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Es wäre also besser, wir würden dieses Urteil über unserem Leben akzeptieren und unsere Sünde Gott bekennen, wie Johannes in seinem Brief erklärt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Würden wir uns nicht wehren, sondern uns zu unserer Schuld bekennen, würde sich Gott über uns gnädiger weisen. Interessanterweise taten das zur Zeit, als Jesus lebte, viele Juden, die von den religiösen Juden verachtet wurden. Lukas berichtet, und das ist für mich eigentlich eine der schönsten Beschreibungen und besten Beschreibungen, was es gibt bei der Bekehrung oder wenn sich ein Mensch Gott zuwendet. Das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott in seinem Urteil Recht. Es gibt fast keine bessere Beschreibung von dem, was es heißt, sich Gott zuwenden. Ich gebe Gott Recht. Du hast Recht. So wie du über mich denkst, ist das richtig. So wie du die Welt siehst, ist das richtig. Ich gebe dir in allen Punkten Recht. Ich beuge mich unter deine Wahrheit. Und als drittes appelliert diese Frau an die Gnade Gottes. Sie wusste, dass sie kein Recht hatte, die Hilfe von Jesus in Anspruch zu nehmen. Sie konnte nur an das Erbarmen Gottes appellieren. Herr, hilf mir. Erbarme dich über mir, Sohn Davids. Immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Mit anderen Worten, Jesus, ich will gar niemanden verdrängen, ich will niemandem etwas wegnehmen. Deine Kinder sollen das Brot bekommen, das ihnen zusteht, das ist mir noch so recht. Ich möchte einfach etwas von dieser Gnade abbekommen. Ich muss nicht am Tisch sitzen. Mir reicht es, von den Brotkrumen zu nehmen, die da runterfallen. Das genügt mir. Ich will nur das. Du bist gegenüber deinen Kindern dermaßen großzügig, dass für uns Heiden noch genug Brosamen übrig bleiben. Lass mich doch die essen. Und Jesus staunte über den Glauben dieser Frau. Solchen Glauben sah er selten, fast nie im Volk Israel. Und so sagt er, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Jesus erbarmte sich über diese Frau, obwohl er sich auf heidnischem Boden befand und obwohl diese Frau keine Jüdin war. Der Glaube sprengt eben alle Grenzen. So war es immer schon im Alten Testament, deshalb finden wir im Stammbaum von Jesus Frauen, die aus heidnischen Völkern stammen. Könnt ihr im Matthäus-Evangelium nachlesen. Beginnt mit denen. Da ist die Prostituierte Rahab und die Moabiterin Ruth. Frauen, die im Stammbaum von Jesus sind. Heidnische Frauen. Es war schon im Alten Testament genauso, durch den Glauben ist man teilhaftig geworden an den Versprechen, die Gott Abraham gegeben hat. Im Glauben wurden sie zu Menschen, die unter Gottes Segen standen, und so wurden sie von Gott begnadigt. Nun hatte Jesus seinen Auftrag eigentlich aufgegeben, an dem er zuerst so unerbittlich festhalten wollte. Wurde er sich selbst untreu, hätte er es nicht doch hart bleiben müssen. Nein, er hätte nicht hart bleiben müssen. Jesus macht hier deutlich, dass das Prinzip der Gnade über dem Prinzip der Erwählung steht. Israel als das erwählte Volk Gottes. Aber zum Glauben kommt man nicht durch die Erwählung, sondern durch die Gnade. Wenn wir Gott vertrauen, dann schenkt er uns seine Gnade. Und so hat er deutlich gemacht, dass das Prinzip der Gnade über dem Prinzip der Erwählung steht. Diese Lektion musste übrigens auch Petrus lernen. Als er das endlich begriffen hatte, sagt er ganz erstaunt, und ich muss hier noch sagen, dass es, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann seht ihr, dass die ersten Christen, die aus dem Judentum kamen, die verstanden den Missionsauftrag als den Auftrag, den Juden, den Messias zu verkündigen. Sie hatten noch gar nicht verstanden, dass sie den Heiden das Evangelium auch verkündigen sollen. Das war dann Paulus, der dann dort eine Bresche geschlagen hat. Aber eigentlich verkündeten nur wenige den Heiden das Evangelium, weil sie meinten, das sei nur für die Juden, weil das das Messias für die Juden war. Und als Gott das dem Petrus in einer Vision wirklich ganz eindeutig zeigen musste und er dann zu diesem Hauptmann ging und sah, wie er zum Glauben kam, dann ist bei ihm der Groschen gefallen. Und dann sagt er ganz erstaunt, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jeden. Ob Jude oder Heide. Das ist ihm plötzlich klar geworden. Bis dahin hat er gedacht, der Messias ist für uns Juden gekommen. Plötzlich realisiert er, nein, der ist für alle Menschen gekommen. Jesus wollte in Syrien keine Heilungsfeldzug durchführen. Wenn aber ein Mensch an ihn glaubt, ihn als Retter und Messias des Volkes Israel erkennt, dann kann Jesus nicht anders. Es ist dann egal, aus welchem Volk, an welchem Ort oder von welchem Geschlecht ein Mensch ist. Denn jeder und jede, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Die Frage nun stellt sich, ob wir das schon mal getan haben. Ob wir den Namen des Herrn in dieser Art und Weise schon mal angerufen haben, dass wir wie diese Frau unsere Schuld, unsere Stellung erkannten. Dass wir Gott Recht gegeben haben und gesagt, so, jetzt stimmt, glaube ich, nicht mehr an meine Philosophie, an meine Erklärung des Lebens, sondern jetzt beuge ich mich unter das, die Erklärung, die du hast für mein Leben. Und ich glaube, dass ich deine Vergebung brauche. Ich glaube, was in der Bibel steht, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich es bitter nötig habe, die Gnade zu erfahren. Hast du das schon getan, diesen Namen angerufen, so dass du weißt, jetzt bin ich ein Kind Gottes geworden. Jetzt bin ich nicht nur fromm, sondern jetzt bin ich wiedergeboren. Jetzt habe ich ein neues Leben bekommen. Jetzt bin ich ein Kind Gottes. Das größte Geschenk, das es auf dieser Welt überhaupt gibt, ist, dass wir ein Kind Gottes werden können. Natürlich wusste Jesus, dass sein Leben und Sterben weit über unsere Grenze hinaus Bedeutung haben wird. Sonst hätte er den Jüngern nicht den Auftrag gegeben, das Evangelium über die ganze Welt zu verbreiten. Geh zu allen Völkern, und das ist jetzt interessant, das haben einige Juden verstanden, geh zu allen Völkern und predigt dort den Juden das Evangelium. Aber Jesus meinte das anders, geh zu allen Völkern, allen Nationen, nicht nur zu den Juden. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade sprengt alle Grenzen. Jeder Mensch, der zu Jesus kommen will, wird bei Jesus Annahme und Aufnahme finden. ob jemand zum erwählten Volk Gottes gehört oder nicht, ob Frau oder Mann, ob Kind, ob Erwachsener oder wer auch immer. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist in Christus. In der Wahrheit, in der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Verbreiten wir diese frohe Botschaft weiter. Eine Botschaft, die Grenzen sprengt und Menschen rettet. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann lass dich retten. Du bist nur ein Gebet vom Himmel weg. Ein Gebet, das sich, indem man sich demütig vor Gott, dem Schöpfer, und Jesus in sein Leben einlädt und ewiges Leben bekommt. Das wird meine ganze Zukunft bestimmen. Das öffnet sich die Tür zum Himmel. Und das wünsche ich jedem Menschen. Es gibt nichts in dieser Welt, was großartiger ist, als das, was Gott uns schenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort und gerade auch diese schwierige Geschichte, wo du, Herr Jesus, zuerst einer Frau verweigerst, auf ihren Wunsch einzugehen. Da hast du uns gezeigt, dass du einfach Gott bist. Und dass du genau weißt, was du tust. Und du hast uns gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du dich über uns erbarmst. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass jeder Mensch, der dich anruft, gerettet wird. Aber du hast es getan aus Liebe zu uns Menschen, bist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, damit wir ewiges Leben haben. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Amen.